der Podcast von der reformierten Kirche Ilau-Efretiken.
Herzlich willkommen zu diesem Podcast zum Thema Nachfolge. Das wird ein längerer Podcast, der eignet sich sehr gut zum Hören, wenn man zum Beispiel unterwegs ist, etwa eine Stunde lang. Ich freue mich, über das können zu reden. Über Nachfolge ist ja ganz viel schon geschrieben worden. Es gibt viele wichtige, viele grosse Bücher. Über die will ich nicht reden. Auf die kann jeder selber zugreifen. Aber was ich machen will, ist in diesem Podcast auf all die Bibeltexte eingehen, die über Nachfolge reden. Wir wollen ganz tief in das Bibelwort eintauchen und eine ganz grosse Rundschau machen, von fast am Anfang der Bibel bis ganz am Schluss der Bibel, und schauen, wie tut sich der Begriff der Nachfolge, vom Gott nachfolgen, wie tut sich der verändern? Was bleibt gleich? Was bedeutet eigentlich nachfolgen? Und eben, gibt es eine Verschiebung, gibt es eine Veränderung? Es gibt viel Spannendes zu entdecken. Ich freue mich jetzt auf diesen Weg. Wir wollen anfangen mit dem vierten Buch Mose, im 14. Kapitel, wo uns beschreibt, wie das Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten, nachdem sie 2 Jahre lang unterwegs waren, im gelobten Land oder an der Grenze vom gelobten Land ankommt. Und jetzt geht es darum, in das gelobte Land, wo Milch und Honig fließt, einzuziehen. Es ist grossartig, sie sind dort, sie haben viel Bewahrung erlebt. Jetzt geht es darum, ins gelobte Land zu gehen. Und bis dorthin, in diesen 2 Jahren, seit dem Auszug aus Ägypten, haben sie Gottes Führung ganz konkret erlebt. Am Tag als eine Wolkensäule, die ihnen vorausgezogen ist, und in der Nacht als eine Feuersäule. Und dann haben sie sogar noch der Moses als Führer dabei gehabt, sehr kompetenten Führer, mit einem ganz direkten Draht zu Gott. Man kann doch sagen, also einfacher sollte es nicht mehr sein, Gott nachher zu folgen. Das ist eine Nachfolge so einfach, wie man es sich wünschen würde. Eine Art wie eine Reisegruppe, wo jemand mit dem roten Fähnchen vorausläuft und man kann sehr neu ausschalten und muss nur noch dem nachlaufen. Aber wir kennen die biblischen Texte. Offensichtlich ist es auch trotz all diesen Hilfestellungen, trotz all dieser Unterstützung, nicht einfach die Nachfolge. Das Volk Israel ist durchs Rote Meer gezogen. Sie haben viel Bewahrung erlebt. Sie sind von Gott in der Wüste versorgt worden mit Himmelsbrot, mit Manna, mit Wachteln, mit Fleisch, mit Wasser aus dem Felsen und dann auch mit Gottes Gebot. Sie haben die Stiftshütte gebaut, die Stiftshütte unter seiner Anleitung, und sind dann zum Land Kanaan, nach Grenzen hergekommen. Das Land, wo ihnen ist gesagt worden, ist so fruchtbar, so wunderbar, dass dort Milch und Honig fließt. Endlich sind sie dort. Sie schicken 12 Kundschafter los. 2 von denen sind der Kaleb und der Josua. Und die 12 Kundschafter sind 40 Tage unterwegs. Man kann sich das vorstellen, wie die Leute gewartet haben, angespannt, was bringen sie auch für Nachrichten zurück. Und dann kommen sie reich beladen mit den Früchten von diesem gelobten Land. Sie haben eine Traube dabei gehabt, die so gross und schwer war, dass sie an einer Stange von 2 Männern gedreht werden musste. Und dann auch noch Granatöpfel und Feigen. Es war für alle ganz offensichtlich, das ist ein Land, wo Milch und Honig fließt. Aber die Kundschafter hatten auch andere Botschafter dabei gehabt. Es lebt dort ein ganz starkes Volk, verschiedene Völker. Sie haben befestigte Städte und die Städte sind sehr gross. Und das Volk ist sehr beunruhigt und auch 10 von diesen 12 Kundschafter. Und die 10 Kundschafter, eben ausser dem Josua und dem Kaleb, verbreiten ein böses Gerücht. Sie sagen, das ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Es ist ein Land, das Riesen hat, wo sie denen gegenüber so klein wie Heugümper waren. In der Nacht, das Volk hat Angst, das Volk tut rennen, bis es zu einer Rebellion kommt. Es gibt einen Aufstand, sie wollen wieder zurück nach Ägypten, dort haben sie es viel besser gehabt. Sie wollen auch einen anderen Leiter, sie wollen nicht mehr den Moses. Und jetzt lernt man den Kaleb kennen. Der Kaleb steht auf und versucht, das Volk zu beschwichtigen. Aber sie wollen nicht auf ihn hören, sondern sie wollen ihn sogar steinigen. Und dann greift Gott ein, weil sie ihm dann immer noch nicht glauben, sagt er, und er will das Volk vernichten. Er will Moses wieder ein neues Volk schenken. Aber Moses tritt für sein Volk ein, das macht eben einen Rechten. Leiter aus, einen Führer, und er bittet für das Volk Gott um Vergebung. Und Gott lässt auf diese Bitte und sagt, ja, ich tue vergeben. Aber das Volk muss umkehren und muss wieder in die Wüste aufbrechen. Und wir wissen, dass dann das ein Weg ist durch die Wüste, der 40 Jahre lang gedauert hat. Und Gott hat gesagt, alle Männer von 20 aufwärts werden in der Wüste sterben und nicht in das gelobte Land kommen, eben mit zwei Ausnahmen, der Kaleb und der Josua. Gott bezeugt nämlich dem Kaleb, dass er ihm völlig nachgefolgt ist. Wie sonst das Wort völlig oder total oder einfach in der Bibelübersetzung vorkommt, dann kann ich häufig noch einmal in einer genaueren Übersetzung nachlesen. Aber tatsächlich, in diesen Bibelstellen steht, er ist ihm völlig nachgefolgt. Nicht einfach nachgefolgt, sondern total. Sechsmal wird es vom Kaleb gesagt, dass er völlig nachgefolgt ist. Fünfmal sagen es andere über ihn, eben zum Beispiel Gott. Und einmal sagt er das von sich selber. Der Kaleb tut damit viel, viel später, eben nach diesen 40 Jahren durch die Wüste, daran erinnern, was Gott ihm versprochen hat. Der Kaleb ist Gott treu. Er tut an Gottes Wort festheben. Und seine Treue ist grösser als seine Angst vor dem neuen Land, vor dem Ungewissen, vor diesen befestigten Städten oder auch vor dem eigenen Volk, das da so beunruhigt ist. 40 Jahre lang zeigt sich, dass Gott Recht hat. Andere sterben, aber der Josua und der Kaleb bleiben am Leben. Und die beiden müssen den genau gleichen Weg mitmachen durch die Wüste, wie das ganze Volk auch. Auch das bedeutet eben völlig nachgefolgt. Sie sind mit dabei, sie sitzen auch in diesem Boot. Und wir hören ganz lang nicht mehr vom Kaleb. In all diesen Jahrzehnten vom Durchzug durch die Wüste. Und dann, nach diesen 40 Jahren, wo sie eben wieder an der Grenze zum gelobten Land stehen, zum zweiten Mal, dann steht der Kaleb auf und sagt, er ist jetzt 85 Jahre alt und er erinnert daran, dass Gott ihm auch ein Erbe in diesem gelobten Land verheissen hat. Auch bei dem zweiten Mal ist der Einzug in das gelobte Land nicht einfacher. Da hat es grosse Völker und sie sind immer noch mächtig. Der Kaleb ist jetzt 40 Jahre älter. Noch immer ist es so, dass es ungewiss ist, ob sie werden Erfolg haben. Und noch immer vertraut er Gott. Im Alten Testament oder in der Bibel ist der Kaleb das Beispiel für die völlige Nachfolge. Und wenn man liest, was man über ihn eben in der Bibel geschrieben steht, dann fragt man sich, warum hat es der Kaleb können? Warum hat er Gott so fest können vertrauen und warum die anderen 10 Kundschafter nicht? Und man fragt sich, gehöre ich da auch dazu? würde ich auch so handeln, wäre ich auch so treu Gott gegenüber? Oder würde auch meine Furcht vor dem Land oder vor dem Volk würde ich überwiegen? Man merkt, offensichtlich ist völlig nachfolgen etwas sehr, sehr Anspruchsvolles. Es geht darum, sich zu bewähren. Es geht darum, dass sich Nachfolge zeigt in einem Weg, der durch die Wüste durchführt. Aber Gott sei Dank, bei Nachfolge geht es darum, mit Gott unterwegs zu sein, auf seinen Spuren, auf dem, was er will. Nachfolge bedeutet, ihm absolut vertrauen. Wir haben noch ein zweites Beispiel von einem, der gesagt wird von ihm, dass er Gott nachgefolgt ist. Nicht mehr das völlig nachgefolgt, aber gleich, er ist Gott nachgefolgt. Nämlich im ersten Buch von der Könige, im 14. Kapitel, wird dem Jerobeam gesagt, dass er eben Gott nicht so nachfolgt wie mein Knecht David, der meine Gebote bewahrt hat und mir nachgefolgt ist mit seinem ganzen Herzen, dass er nur tat, was recht ist in meinen Augen. Der David, der Hirt, der König, ist einer, den wir sehr gut kennen. Und dass er nur tat, was recht ist, das ist sicher ziemlich übertrieben beim David. Es gibt tatsächlich ein paar Parallelen zum Kaleb. Wir erinnern uns, wo der David als Hirtenbub ist zum Heer gekommen, er hat zu seinen Brüdern sollen und wie die dort Goliath gegenüber gestanden sind und der Goliath das Volk und ihren Gott verhöhnt hat und der David dann wütig darüber geworden ist und zu ihnen gesagt hat, warum dass sie sich das gefallen, so eine Gotteslästerung, und ja nachher selber dem Goliath gegenüber getreten ist. Das erinnert sehr stark an Kaleb. Aber auch später, wir wissen ganz viel aus dem David im Leben. Wir kennen das, was ihm Freude hat gemacht, das, was er derweg getanzt hat. Wir kennen seine Nöte, wie seine Seele gelitten hat und wenn er zu Gott gerufen und gebeten hat. Wir kennen ihn sehr gut aus den Psalmen. Der David, er hat immer wieder müssen umkehren. Und eben das Wunder beim David ist, dass er immer wieder umgekehrt ist. Und in dem zeigt sich seine Treue. Und das ist das Besondere, das ist das Nachfolgen, dass er das immer wieder gemacht hat. Dass sich sein Herz nicht hat verhärtet, wie bei einem Saul, dass er nicht ist verbittert, sondern immer wieder neu. Nachfolgen ist nicht etwas, das man entweder kann oder nicht kann, sondern Nachfolge ist eine Entscheidung und dann ein Weg und immer wieder neu auf den Weg zurückgehen. Darum gibt es ja auch die Bitte, Gott, führe mich auf dem Weg von deinen Geboten. Jetzt machen wir einen Sprung ins Neue Testament, in die Evangelien. Im Bibeltext vom Matthäus-Evangelium, Kapitel 4, und ab jetzt die meisten Bibeltexte, die längeren, sind auf dem Blatt, was auch beim Podcast zum Abladen gibt. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten, und er rief sie. Sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Jesus hat sie gerufen und sie haben sogleich, sofort alles liegen und stehen lassen und sie Jesus nachgefolgt. Eine radikale Nachfolge. Rund 50 Mal kommt das Jesus nachfolgen in den Evangelien vor, dass entweder Jesus dazu aufruft, mir nachfolgen, oder dass eben von Menschen gesagt wird, dass sie Jesus nachfolgen. Und das Nachfolgen, die rund 50 Mal, das ist immer ein Verb, ein Tätigkeitswort. Es ist nie ein Nomen. Es ist immer eine Tat. Also wir, wenn wir über das nachdenken, was Nachfolge ist, das muss uns zuvorderst vorne sein. Das ist ganz wichtig. In Christus nachfolgen, es geht um eine Tätigkeit, es geht um etwas zu tun. Im Englischen ist Nachfolge, wenn man sucht, was äquivalent ist, ist Discipleship. Und das ist ja die Jüngerschaft. Man findet das Wort Nachfolge nicht direkt übersetzt. Und das ist natürlich in dem Zusammenhang, dass Jesus Jünger berufen. Also Englisch Discipleship, Jüngerschaft. Und auf Französisch Discipula, auch gleich. Wenn man die Texte anschaut und küstigen, wie das Jesus in die Nachfolge ruft, wie das Menschen ihm nachfolgen, dann fällt einem auf, dass die Menschen etwas zurücklassen. Sie lassen zum Beispiel ihre Netze zurück. Oder das Schiff und der Vater. Oder ihre Toten. Wie Jesus sagt, lasst die Toten ihre Toten begraben. Oder der Matthäus lässt das Zollhaus zurück. Oder der junge Mann, der zu Jesus kommt, all die Gebote haltet und fragt, was soll ich sonst noch machen, dem sagt Jesus, du deinen Besitz verkaufen. Und auch der Petrus sagt später zu Jesus, für dich haben wir alles verlassen. Jesus redet davon, dass wir das Leben verlieren soll, um Jesu willen und das Leben in ihm wiederfinden. Also nachfolgen, Jesus hat mit etwas zurückgelassen zu tun. Und dann auch, dass Jesus sagt, nehmt euch ein Kreuz auf euch. Weil wer das Leben gewinnt, wird es verlieren. Wer das Leben verliert, um meinetwillen, wird es gewinnen. Ich fasse zusammen. Offensichtlich hat Nachfolgen, weil es immer ein Verb ist, ein Tätigkeitswort, ganz fest mit dem Tun zu tun. Es wird da werden. Zuerst kommt immer der Ruf und dann kommt die Veränderung. Es kommt nicht zuerst eine Prüfung oder eine Standortbestimmung, dass man schon etwas muss können oder etwas muss sein, sondern Nachfolge ist ein Ruf, der da ist, und dann geht es auf den Weg. Der Weg selber ist nachher eine Veränderung oder die Ausbildung. Nachfolge in den Evangelien ist immer total auf Jesus bezogen. Es geht immer um die Nachfolge ihm gegenüber. Und eben, Nachfolge bedeutet, auf etwas zu verzichten. Es bedeutet, etwas zurückzulassen. Und das hat ja der Petrus Jesus auch vorgehalten. Wie ist das mit dem Verzicht? Ich lese aus Markus-Evangelium im 10. Kapitel ab dem 28. Vers. Petrus begann und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und im kommenden Zeitalter ewiges Leben. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Wenn Menschen Jesus nachfolgen, wenn Menschen für Jesus etwas zurücklassen und auf etwas verzichten, dann ist da offensichtlich ein Versprechen von Christus, der sagt, die ihren Vater zurücklassen, sie werden hundertfach wieder empfangen in dieser Zeit. Sie werden wieder neue Häuser, neue Brüder, neue Schwestern und so weiter haben. Und über das haben wir ganz viel Zeugnis von solchen, die ganz weit sind vorgezogen im Dienst an Gott oder auch einfach vor Ort geblieben sind und auf vieles verzichtet haben und so aus Gottes Hand wieder neu bekommen haben. Jesus verheisst also, sie werden wieder empfangen in dieser Zeit. Und da ist aber ein Wort ganz wichtig, dass es heisst, sie werden wieder empfangen unter Verfolgungen. Also sie werden in diesen Bedrängnissen drinnen stehen. Es wird beide Seiten haben. Es ist der Weg durch die Wüste durch. Aber es ist nicht ein einsamer Weg. Gott wird dem wieder neu beschenken. Jesus sagt, jetzt in dieser Zeit werden sie empfangen und im kommenden Zeitalter ewiges Leben. Es ist wichtig, dass man sich das merken mit diesen Bedrängnissen und mit der Wüste, dass es nicht bedeutet, dass man einen Fehler gemacht hat, dass man an einem falschen Ort unterwegs ist. Es ist das, was der Zeitgeist uns sagt, dass wir uns vor allem sollen mit gebigen, bequemen Menschen umgeben, dass wir sollen die Sachen machen, die einem Spass macht und Freude. Jesus Christus sagt etwas anderes. Er redet von unter Verfolgungen, er redet von der Bedrängnis. Die wahren Zeugnisse und grossen Glory Stories sind die von Menschen, die in diesen Bedrängnissen drinnen geblieben und dann in dem innen Bewahrung erlebt haben und viel Gutes erlebt haben, uns von dem können erzählen. Es gibt auch die anderen Zeugnisse, die Menschen erzählen, dass ihnen Schwierigkeiten ganz einfach und schnell eben durch ein Wunder aus dem Weg geräumt worden. Aber die ganz grossen Zeugnisse sind die, wo Menschen in Bedrängnis sein können, drinnen stehen bleiben. Das sind die grossen Wunder. Stehen bleiben und sich bewähren. Also wir haben bis jetzt auf diesem Streifzug gesehen, wie das Volk Israel konnte einer Wolkensäule, einer Feuersäule nachziehen, nachfolgen, richtig wortwörtlich. Und dann so in den Evangelien auch, die Jünger konnten Jesus nachfolgen, wortwörtlich, mit ihm mitgehen, ihm zuhören, ihm zuschauen und so weiter. Und dann, Karfreitag, Ostern, Jesus ist auferstanden, Gott sei Dank, aber nach einer Auffahrt, Jesus ist fort. Was ist jetzt? Wie sollen wir jetzt nachfolgen? Und Jesus hat darüber geredet, im Johannesevangelium, im 16. Kapitel, kann man es nachlesen. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, von Gerechtigkeit aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein, darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Jesus redet darüber, dass er gehen wird. Und Gott sei Dank ist er gegangen, kann man salopp sagen, weil ja dann der Beistand gekommen ist. Jesus hat gesagt, es ist gut für euch, wenn ich gehe. Ich werde den Beistand senden. Der, wo das griechische Wort, wenn man es als Fremdwort nimmt, wo man kann sagen kann, es ist der Paraklet, der Tröster, der Vermittler, der Fürsprecher, der Anwalt, der Ermahner, der Ermutiger. Und seine Aufgabe, sagt Jesus, ist, in die ganze Wahrheit hineinleiten. Also der Heilige Geist tut leiten, die, wo Jesus Christus nachfolgen, denen tut er leuchten, sie tut er leiten. Es ist also noch immer völlig auf Jesus Christus bezogen, die Nachfolge. Jesus sagt vom Heiligen Geist, er wird nicht aus sich selbst reden. Und von dem Meinen wird er nehmen. Also noch immer geht es im Nachfolgen um Jesus Christus. Und der Heilige Geist ist in dem Sinne der Beistand, wo du leiten. Also Jesus ist fort, es gibt keine Wolkensäule mehr, keine Feuersäule mehr, aber es ist der Paraklet da, der Heilige Geist, der wirkt. Und jetzt finden wir das Wort Nachfolgen nur noch selten in den Briefen vom Neuen Testament, nämlich in der Bedeutung von jemandem Nachfolgen nur noch dreimal. Zweimal negativ im 2. Petrusbrief, wo der Petrus schreibt, sie sind ihren Ausschweifungen nachgefolgt. Und sie sind dem Bileam mit Ungerechtigkeit nachgefolgt. Also zweimal ihre negative Bedeutung und dann einmal im 1. Petrusbrief positiv. Im 2. Kapitel, im 21. Vers, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Das ist ein ganz schöner Vers, weil es tut zwei Sachen verbinden. Es tut das verbinden mit dem Nachfolgen, Christus nachfolgen und dann eben das Beispiel. Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen. Man kann auch übersetzen mit, er hat uns ein Vorbild hinterlassen. Und das ist die Veränderung, die es dann gibt, wenn man ihm nicht mehr wortwörtlich nachfolgen kann, nämlich, dass man Christus imitieren. Und darum hat im Lateinischen, in der Kirchengeschichte, hat man Christus nachfolgen auch gesagt, Imitatio Christi. Das ist der theologische Begriff, also Christus nachmachen. Das ist ein Vers, der beides verbindet, dass man ihm nachfolgt und dass man das eben macht, indem man sein Beispiel nachahmen tut. Und der Petrus schreibt, hierzu seid ihr berufen worden. Jesus Christus nachfolgen, zu dem sind alle berufen. An alle geht der Ruf von Jesus. Es ist ein wunderschöner Vers, wo auch viele schöne Bilder damit entstanden sind, mit diesen Fußspuren im Sand, meistens am Strand, mit diesen schönen plätschernden Wellen, oder da herschwimmen in einem wunderbaren Sommerwetter. Aber in welchem Zusammenhang, in welchem Kontext ist denn eigentlich der Vers? Wir wollen es uns heute nicht einfach machen, wir tauchen ein in 1. Petrusbrief, ins 2. Kapitel, ab dem 18. Vers. Wem schreibt es der Petrus? Ihr Hausklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herrn unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn er als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden? Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der, geschmäht nicht wieder schmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid, denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Das ist der Zusammenhang, wo der Vers kommt und der wirkt dann nicht mehr so nach wunderbarem Sonnenwetter und nach Sandstrand. Der Petrus schreibt an Menschen, die in einem schwierigen Verhältnis leben. Sie leben als Haussklaven. Und da gibt es die einen, die nicht einen guten Meister haben, die es unter dem nicht gut haben. Und wenn jetzt da plötzlich ein neuer Meister verkündigt wird, nämlich Jesus Christus, ist natürlich auch die Frage, wie kann man jetzt nicht aus diesen unguten Situationen einfach flüchten, daraus rausgehen oder einen Aufstand, vielleicht auch einen Gewalttätigen machen. Weil man gehört an Jesus Christus und nicht dem Herr, der einen besitzen tut. Und in dieser Situation schreibt der Petrus etwas sehr Unpopuläres. Er sagt, wenn ihr aber aushart, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Das ist ein schwieriger Text, wo man viel muss können und catchen. In dem Sinne kommt der Bibelvers. Offensichtlich hat Jesus Christus nachfolgen mit Bedrängnis zu tun, damit in schwierigen, in herausfordernden Situationen drinnen stehen zu bleiben und dort versuchen, Gott zu dienen, seinen Fußspuren nachzufolgen. Und für das tut Petrus ganz ein grosses Beispiel herheben. Er sagt, schaut, ihr habt ein Beispiel an Christus, er hat es uns hinterlassen. Auch er, der geschmäht worden ist, hat nicht zurückgeschmäht. Er, der gelitten hat, hat nicht gedroht. Und so weiter. Sondern er hat sein Leben für uns am Kreuz hingegeben. Ich fasse zusammen. Es ist also ein Bibelvers, der das miteinander verbindet. Christus nachfolgen und Christus nachahmen. Und jetzt werde ich ein paar Beispiele zeigen von dem Nachahmen. Das ist das, wie nachher von Nachfolge geredet wird in den neutestamentlichen Briefen. Zum Beispiel im 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. 1. Thessalonicher 1. Ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. In diesem Vers steckt etwas Wichtiges drin, nämlich einerseits Bedrängnis, aber andererseits auch die Freude im Heiligen Geist, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Wenn man Bedrängnis erlebt, dann ist Freude nicht das, was einem zuvorderst ist. Aber das ist das Ziel, das, was man daran herkommen soll, Freude im Heiligen Geist, dass man so fest die Situation mit ihr ringt, tut beten, tut in der Bibel lesen, bis einem wieder die Freude geschenkt wird und bis einem wieder in diesen Bedrängnis Klarheit gegeben wird. Bis man nicht mehr an einer Bedrängnis verzweifelt tut. Und eben, ihr seid unsere Nachahmer geworden, ist geschrieben, und denen so seid ihr allen Gläubigen zu Vorbilder geworden. Also die, die selber Christus nachahmen, werden dann wieder zu Vorbilder. Oder im Philipperhymnus, im Philipperbrief, Kapitel 2, wo der Paulus einleitet, indem er sagt, habt die Gesinnung unter euch, habt die Haltung, eben nach dem Beispiel von Christus, der am Kreuz sein Leben gelassen hat, was nicht als ein Raub angeschaut hat, die Erniedrigung, sondern sich hingegeben hat. Oder dann Epheserbrief, Kapitel 4 und 5, dort einander vergeben, wie Christus uns vergeben hat, dort in der Liebe wandeln, wie Christus uns geliebt hat. Oder 1. Korinther 1, in Christus sein, oder in Christus leben. Oder der Römerbrief, Kapitel 13, dort Christus anziehen. Und so merkt man, eben von den Evangelien her, nach den Briefen, es gibt eine Verschiebung von Christus nachfolgen zum Nachahmen. Und dann eben das Nachahmer selber wieder zum Nachahmen reizen, also selber dann wieder Vorbilder werden. Christus ist weg, aber man merkt in dem Imitieren, in dem Nachahmen, dass eine ganz enge, tiefe Gemeinschaft mit Christus entsteht. Und zwar in den Bedrängnissinnen. Eine Leidensgemeinschaft in der Hingabe mit Christus, aber eben in der Freude, im Heiligen Geist. Und wir wollen noch einmal eintauchen. In Epheserbrief, im 4. Kapitel, in den letzten Vers und dann in die paar ersten vom 5. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Also noch einmal ist eben das Nachahmen, seid Nachahmer von Gott, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat, so tut auch vergeben, wandelt in dieser Liebe, wie Christus geliebt hat und so weiter. Und in diesen Versen kann man wieder etwas Wichtiges lernen, nämlich es gibt ja die Situationen, wo ein Mensch ein Opfer ist, ein Opfer lebt, indem er Misshandlung erlebt oder indem er eine Gewalt erlebt, wo so eigentlich nicht mehr erträgt werden kann. Und das ist ganz sicher nicht ein Opfer, wo für Gott ein duftender Wohlgeruch ist, wie es da heisst. Es gibt eben verschiedene Opfer. Es gibt die guten Opfer, wo jemand in einer schwierigen Situation drinnen bleiben kann und ein schwieriger Mensch oder eine schwierige Aufgabe kann aushalten kann und er weiss, oder muss nicht unbedingt wissen, aber er hat Kraft, ist ihm oder ihr dazu gegeben und kann drinnen bleiben und so auch für andere Menschen etwas Gutes erringen. Und dann gibt es die anderen Menschen, die zu Opfer gemacht werden, die etwas müssen aushalten müssen, die bösartig ist, die eben zum Beispiel eine Misshandlung ist. Es sind die verschiedenen Opfer, das ist für Gott nicht ein duftender Wohlgeruch. Man muss unterscheiden. Aber es ist so, dass der Zeitgeist dem sagt, du grundsätzlich alles vermeiden, was irgendwie schwierig ist, was dir Mühe macht, sondern schau, dass du dich möglichst kannst entfalten kannst, dass dein Leben zu einem möglichen Maximum bringst. Und all die Versen, all die Bibeltexte, die es um Nachfolge geht, die reden von etwas anderem. Die sagen, Nachfolge ist, bei denen geht es immer irgendwie um eine Bedrängnis, um eine Herausforderung, wo Menschen drinnen bleiben und sich vom Heiligen Geist leiten, durchringen im Gebet um Hilfe und um Klärung und so, und wo dann ein Gutes daraus entstehen kann. Und in all diesen Bedrängnissen, in dem Nachfolgen innen, passiert auch etwas an ihm selber. Man ist ja eben wie eine Mülle innen, in all dem innen, und was rauskommt, steht im Galaterbrief, im 5. Kapitel, in den Versen 22 und 23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Ja, wie soll man denn heute nachfolgen? Was tut einem helfen? Es gibt ganz eben viel Literatur über Nachfolgen. Es gibt, wir haben durch unsere Geschichte durch ganz viele Zeugnisse von Menschen, wo Christus in eindrücklichen Situationen nachgefolgt sind. Es gibt viele gute Rednerinnen und Redner mit ihren Podcasts, wo man viel lernen kann. Und eine wichtige Möglichkeit sind sicher auch Kleingruppen, Hauskreise, wo man miteinander unterwegs ist, einander kennt und einander so eben mit dieser Liebe, mit der Sanftmut und mit der Geduld und Langmut eben aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, einander kann ins Leben hineinreden und einander kann versuchen, einander zu helfen. Und selbstverständlich, Christus kann man auch alleine nachfolgen oder eben nachahmen, und zwar überall und in jeder Situation. Ob man jetzt in einem Spitalbett innen liegt oder jemand im Spital pflegt, ob man jemand im Pflegeheim besucht oder selber dort ist, ob man im Sterbebett ist oder daneben sitzt, ob man in einem Vereinsvorstand ist oder einfach nur beim Napper oder dabei, wo man in einem Beruf ist, immer und überall kann man sich überlegen, was würde jetzt da Christus tun, wie kann ich ihn nachahmen. Es gibt immer wieder Menschen, die ganz fest in das Nachfolgen reinsteigen wollen und dann denken, in dem Fall muss ich Theologie studieren und muss Pfarrerin oder Pfarrer werden und gehen so in eine Fulltime-Ministry rein, in einen Vollzeitdienst oder ich gehe in die Mission. Dort kann ich Gott ganz intensiv erleben. Es stimmt aber nicht, immer und überall, wo wir sind, können wir Christus nachahmen. Immer und überall können wir ihm nachfolgen. Was auch wichtig ist, ist, dass man sich Raum schaffen tut, zum Bibellesen, zum Beten, zum über die Geistesfrüchte nachdenken, was Nachfolge ist. Und die eine ganz volle Agenda haben, die wissen, dass wenn sie ihre Freundschaften leben wollen, dann müssen sie es ganz bewusst in der Agenda reservieren. Und so ist es eben auch mit diesen Zeiten, wenn sie nicht Zufall sollen sein, sondern wenn es sie wirklich soll geben soll, dann muss man sie in der Agenda reservieren. Es gibt auch Jüngerschaftsschulen, wo Menschen sich eine gewisse Zeit von ihrem Leben nehmen, einen Monat oder 10 Monate oder 1,5 Jahr oder was auch immer, und sich eine Auszeit nehmen, um sich viel Zeit nehmen zum Beten, zum Bibellesen und um über all das, um über das Leben nachzudenken. Das ist sicher ein grosser Schatz. Aber eben, wichtig ist nicht nur, dass es eine lange Auszeit gibt, sondern dass man das während dem ganzen Leben immer wieder macht. In diesem Nachfolgen ist für mich ganz zentral das Bibelwort. Dass man ganz eng und nah am Bibelwort bleibt. Und gleich, was man in der Kleingruppe hört oder was man sich für Podcasts anlässt, dass man immer wieder selber zum Bibelwort zurückgeht und die Vorträge und all das, was man gehört hat, prüfen. Und wichtig ist, dass man eine genaue Bibelübersetzung benutzt und daran denkt, wenn man eine Hoffnung für alle oder eine Einheitsübersetzung oder so benutzt, auch das sind bereits Auslegungen, es sind Übertragungen. Sie können einem unterstützen, wenn man über einen Bibeltext und nachdenken, aber sie können nur das leisten, sie geben eine Auslegung mit. Aber es ist wichtig, dass man auch das Bibelwort durchkommen mit einer genauen Bibelübersetzung. Also das hilft beim Gott nachfolgen. Das ist wichtig, dass man die Bibelwort lesen immer wieder und dass man beten und zum Beten zähle ich auch das Vergehen dazu. Wenn wir jetzt noch weitergehen, eben von diesen neutestamentlichen Briefen weiter und schauen, ja, was wird da über die Zukunft gesagt? Wie tut sich die Nachfolge noch weiter verändern? Was bedeutet das Christus nachahmen in der Zukunft? Dann wird es jetzt ein bisschen schwieriger, ein bisschen unheilvoller. Man liest zum Beispiel im Epheserbrief im Kapitel 6 von der Waffenrüstung und da heisst es im 13. Vers, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Also es geht darum, gerüstet zu sein, können stehen bleiben, einen Widerstand leisten. Wenn man schaut, wie Jesus selber über die Zukunft geredet hat und zum Beispiel die Endzeitrede im 24. Kapitel liest vom Matthäus-Evangelium, dann sagt dort Jesus, seht zu, dass euch niemand verführe. Und dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten, und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Und wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. So tönt es, wenn Jesus in die Zukunft schaut. Das ist sein langfristiges Zukunftsbild. Und das tönt nicht wirklich prickelnd. Jesus sagt, nachher folgen ihn, nachher ahmen in der Zukunft. Das Leben von einer Christin, von einem Christ, bedeutet ausharren. Also aushalten, abwarten, Geduld haben, durchheben. Das ist nicht prickelnd, aber Jesus sagt es so. Und dann im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, heißt es im 12. Kapitel: Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Also im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, heisst es also, dass Christus nachfolgen bedeutet, dass man überwinden tut. Und sie haben überwunden wegen dem Blut vom Lamm. Also noch immer ist Nachfolge ganz direkt auf Jesus Christus bezogen, auf das Blut vom Lamm. Sie haben überwunden wegen dem Wort von ihrem Zeugnis und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Das erinnert wieder an Kaleb, wo einfach das Wichtigste ist, Gott vertrauen und Gott nachfolgen, gleich wie das Land aussieht oder wie das Volk ihm entgegenkommt. Oder eben auch all die Jünger, die ihre Netze zurückgelassen, ihre Eltern oder die Verstorbenen oder die Boote und so weiter. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Sie haben verzichtet, sie haben zurückgelassen und vielleicht sogar ihr Leben. Ganz wichtig ist mir, dass einem das nicht muss. Ja, es macht einem Sorgen. Es macht einem auch Angst. Aber eigentlich ist das Buch von der Offenbarung ein Trostbuch. Es heisst in den ersten Versen: Glückselig, der liest und die hören, die Worte der Weissagung und bewahren. Also es wird uns Vertrauen geben, dass auch wenn wir Kriegsgeschrei hören, wenn wir von Hungersnot hören, von Naturkatastrophen und so weiter, dass das zu dieser letzten Zeit dazugehört. Und wir sollen in dem Sinne tröstet sein und ermutigt sein, dass wir drinnen bleiben stehen, dass wir die Bedrängnis aushalten und dass wir beten und darum ringen, dass die Geistesfrüchte vorkommen. Es ist eben wirklich ein Weg durch die Wüste. Es ist ein Weg durch die Bedrängnis durch. Aber wir sind nicht alleine auf dem Weg, sondern wir sind mit Gott, mit Christus. Und er hat uns den allerbesten Beistand zugegeben, was es geben kann. Und er tut uns gern helfen. Er tut uns leiten. Ja, warum denn all das Reifen, warum die Mülle von diesen Bedrängnissen? Es gibt den Gedanken, der sagt, dass das Reifen mit der Vorbereitung zu tun hat auf die Aufgabe, die man im kommenden Reich haben wird. Also, dass das, was wir jetzt hier darum ringen tut und sich erarbeiten tut, mit dieser Aufgabe zu tun hat, die man dann einmal wird haben. Ein schöner Gedanke. Ich tue noch beten. Jesus, du bist der Christus. Und du hast uns in deine Nachfolge gerufen. Und du hast uns ein grosses, ein tiefes und gutes Beispiel gegeben, was dir nachfolgen und was Hingabe bedeutet. Und ich bitte dich für uns um dein Segen, dass du uns hilfst, auf deinem Weg zu bleiben. Dass wir hören und können erkennen, was du, Paraklet, von uns willst, in was dass du uns hineinleiten. Und ich bitte dich, lass uns erkennen, was du uns willst zeigen und lehren. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du ein guter Lehrer bist. Dein Joch ist leicht. Dein Joch ist sanft. Und du führst uns einen guten Weg. Wir können dir vertrauen. Und in deinem Namen, Jesus Christus, segne ich alle, segnen, die sich auf diesen Weg machen, ganz neu oder wieder neu, und dir nachfolgen. Gott zur Ehre und uns zum Heil. Amen. Schön hast du die Ausdauer gehabt und bist mit mir diesen Weg gegangen durch all die vielen Bibelstellen, die von der Nachfolge die Rede ist, wo wir viel daraus lernen konnten. Es hat mich gefreut, den Podcast zu machen. Ich möchte auch Werbung machen für die Fridays-Abende, die nach den Sommerferien kommen, weil ich dann eine intensive Reihe machen zum Heiligen Geist. Also an jedem Fridays-Abend wollen wir einen Aspekt vom Heiligen Geist uns besonders vornehmen und darüber lernen. Ich wünsche dir eine gute Zeit.